Die besten Geschichten direkt ins Ohr. Herzlich willkommen zum Podcast der Hamburger Buchhandlung Stories.
Septembertage. Dunkler sind die Morgen und kühler auch. Der Sommer nur Erinnerung. Und doch, es gibt sie noch, die blauen Tage, an denen Bäume im Licht der reifen Sonne wahre Farben wundervoll bringen. Die Herzen im Frieden mit sich und der Welt fühlen das Glück zu leben, bevor der Herbst mit seinen Launen Einlass begehrt. Das Gedicht ist von Emmanuel Miro.
Sehr schön.
Und hiermit sagen wir hallo und herzlich willkommen.
Herzlich willkommen zu Stories.
Geschichten direkt ins Ohr. Unserem Podcast aus dem kleinsten Tonstudio Hamburgs im Straßenbahnring Nummer 17 mit
Katja Schneider
und Sarah O'Connor.
Und das Wichtigste kommt zuerst bei uns, und zwar das Buch des Monats. Das Buch des Monats September haben wir gekürt von Benjamin Wood, der Krabbenfischer.
Yay!
Applaus! Und ich starte mit einem Buch von Ruth Silbermann. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Es ist eine Autorin und Filmemacherin, gebürtig aus Paris, wo sie auch bis heute lebt. Rue Saint-Maur 209, spreche ich lieber nicht auf Französisch aus, ein Pariser Wohnhaus und seine Geschichten. Das ist ein unglaublich berührendes Buch, das sich damit befasst, dass Ruth Silbermann es liebt, durch Paris zu streifen und sich bei den einzelnen Wohnhäusern vorzustellen, lebt denn da? Wer hat da mal gelebt? Was ist die bewegende Geschichte dieses Hauses? Und immer wieder hat sie diese Sehnsucht, dass sie denkt, oh, ich würde jetzt gern an jedem Klingelknopf drücken, die Haustür aufstoßen, mich im Innenhof aufhalten und das auf mich wirken lassen und erfahren, was es alles auf sich hat. Und eines Tages denkt sie, jetzt mache ich das. Jetzt suche ich mir ein Haus aus. Und das macht sie ganz willkürlich. Und es wird eben die Nummer 209 in der Rue Saint-Maur. Und am Anfang beim Lesen dachte ich, wird das jetzt so eine voyeuristische Nummer? Wie macht sie das denn? Aber sie macht das unglaublich respektvoll und behutsam. Sie geht in den Innenhof, lernt den Concierge kennen und einzelne Bewohner und wandelt dann durchs Treppenhaus, bekommt Einlass und sie forscht in Archiven und wird eine unglaublich bewegte Geschichte zutage fördern. Die Geschichte des Hauses beginnt eigentlich Ende des 18. Jahrhunderts und ja, sie konzentriert sich vor allem auf die Zeit des Nationalsozialismus und sie macht ehemalige Hausbewohner aus, die mittlerweile in Australien leben oder irgendwo auf dem platten Land in Frankreich. Also sie schafft es wirklich ganz, also durch wirklich fast, sie sagt selber, es ist eigentlich ein Wunder, dass sie das wirklich schafft und interviewt sie. Und das ist ein unglaublich tolles Kaleidoskop und gerade natürlich die Zeit des Nationalsozialismus ist unglaublich erschütternd. Man kennt ja die Geschichte, all die persönlichen Geschichten und trotzdem, immer wenn ich darüber lese, läuft es mir kalt den Rücken runter, weil ich das nicht fassen kann, dass Menschen das tun. Es gibt in diesem Haus, wie überall, Denunzianten, aber es gibt auch helfende Menschen. Und ja, es hat am Ende ein unglaublich schönes Zusammenfinden von Menschen, die sich Jahrzehnte nicht gesehen haben und die dann durch dieses Haus laufen und sagen, da haben wir gelebt. Und das waren ja unglaublich kleine Wohnungen auch teilweise. Das Badezimmer war auf der halben Treppe, das hat man sich geteilt. Die Lebensumstände haben sich so verändert. Heute lebt eine Familie in 5 Wohnungen. Mhm. Und ja, es ist ein unglaublich tolles Buch. Ich weiß noch, als wir es das erste Mal hier herbekommen hatten, im Laden dachte ich, oh, was ist das denn für ein Schatz? Ja, und das ist es wirklich. Erschien im Schöffling und Co. Verlag. Und es gibt wohl auch eine Dokumentation, einen Film darüber, aber den habe ich leider auch noch nicht ausfindig machen können. Also falls jemand von Ihnen, liebe Zuhörenden, diese Dokumentation kennt und weiß, wo man sie anschauen kann, freue ich mich über Hinweise.
Wow.
Ja, wirklich wow.
Oh. Und vor allen Dingen auch, tatsächlich haben sich das bestimmt viele schon einmal überlegt, wie es wohl wäre,
ja,
genau das zu machen. Mhm. Wie schön, dass diese Autorin das auch gemacht hat. Was für ein, wie du sagst, wirklich großer, großer Schatz für uns.
Total.
Und es sieht auch noch wunderschön aus.
Mhm. Ja, es ist ein Bildnis des Hauses.
Ja, toll. Ich mache dann mal weiter mit meinem ersten Buch. Ich finde, das sieht auch sehr interessant aus.
Eine Katze ist abgebildet.
Genau, hat mich auch direkt angesprochen. Das ist Katja Kettus neues Buch, Forschungen einer Katze. Und die Prämisse ist tatsächlich auch erst einmal etwas ungewöhnlich. Und zwar fängt die Geschichte an, indem eine körperlose Wesenheit erzählt von ihrer Arbeit, die sie auf der Erde bei den Menschen verrichtet. Als eine Art Geisthelfer. Und es ist so, dass diese Wesenheiten sich einen Menschenkörper aussuchen und dann eben einen bestimmten Menschen über einen bestimmten Zeitraum im Prinzip begleiten. Und das ist auch diesmal geplant. Dieser Geisthelfer soll in den Körper eines Neugeborenen schlüpfen und so eben auf die Erde kommen. Aber es geht was schief. Der ist quasi auf dem Weg, oder sie, also diese Wesenheit, kommt aber nicht rein in den Körper, weil das Baby gar nicht geboren wird. Die junge Frau verliert nämlich das Kind.
Oh nein, wie schrecklich.
Total. Und das ist ungefähr im Jahr 2020. Und so landet diese Wesenheit im Körper einer Katze. Und zwar einer zeitreisenden Katze.
Auch noch.
Und wird erst einmal ganz weit in die Vergangenheit geschleudert, nach Finnland, ganz, ganz oben im Norden, Nordfinnland, 1910. Und steht da einer Familie zur Seite und vor allen Dingen einer jungen Frau, Eva, die sich so als Verdingmarkt über Wasser hält. Ihre Mutter ist als Hexe verschrien. Und eines Tages verliebt sie sich ganz heftig in einen jungen Mann. Und die beiden versuchen, sich ein Leben aufzubauen, was gar nicht so einfach ist. 5 Kilometer von der russischen Grenze, mit all den historischen Begebenheiten, die noch auf sie zukommen werden. Und diese Katze bewegt sich aber eben in der Zeit. Sie springt auch mal wieder zurück zu der jungen Frau, die ihr Baby verloren hat. Und diese junge Frau ist im Prinzip die Autorin selber. Also die Autorin selber spricht durch diese junge Frau, denn auch sie hat ein Kind verloren und verarbeitet im Prinzip ihren Verlust ein Stück weit in diesem Roman und hat durch die Perspektive der Katze für sich so eine Art Abstand geschaffen. Das heißt, wir haben es hier schon auch mit einer Autofiktion zu tun, die aber immer wieder unterbrochen wird von dieser realen Geschichte, aber auch Teil der Geschichte der Autorin, nämlich ihre Eltern haben dort gelebt. Ihre Großeltern. Und sie sagt, dass eines Tages haben sie gedacht, wir machen über die Grenze, weil alle Leute gesagt haben, in Russland werdet ihr es so viel besser haben. Und sie waren schon auf dem Weg dahin, da hat sich aber das Pferd, welches die Kutsche ziehen sollte, das Bein gebrochen. Fürchterlich fürs Pferd, aber sehr gut für die Familie, sonst wäre die Autorin nicht geboren worden, weil nämlich alle ihre Vorfahren von Stalin ermordet worden sind in Russland.
Wow.
Also wir haben es hier wirklich mit handfester Historie zu tun, alles verbrieft und gleichzeitig auch mit einem Stück Autofiktion und mit dieser unglaublich ungewöhnlichen Komponente dieser zeitreisenden Katze. Es funktioniert ganz wunderbar, das sei an dieser Stelle gesagt. Ich weiß, es hört sich ein bisschen wild an, aber es funktioniert wirklich ganz wunderbar. Die Katze bewegt sich katzengleich, ganz, ganz smooth durch die Geschichten. Und es ist wirklich sehr, sehr bewegend. Es gibt tolle Charaktere. Ich habe gelacht. Durch die Katze kommt auch immer wieder so ein bisschen Humor mit rein. Ich habe geweint. Ein sehr, sehr außergewöhnliches Buch. Ich möchte fast behaupten, eins meiner momentanen oder bisherigen Highlights.
Wow, das hätte ich nicht vermutet anhand des Covers, dass das alles in sich birgt.
Und auch sprachlich wirklich teilweise unglaublich poetisch. Also Katja Kettu ist wirklich eine gekonnte Geschichtenerzählerin. Und dann ist es auch noch in dem schönen Weißbuchs Verlag erschienen, ein Independent Verlag. Also ich finde, hier stimmt alles.
Ich bin ein bisschen baff.
Geschichte.
Ja. Wunderbar, aber das ist ja wirklich, das ist ja so eine ungewöhnliche Geschichte, die man sich immer mal wieder wünscht. Man denkt auch, man hat ja irgendwie alles gelesen.
Da sagst du was.
Kommt mal wieder was Frisches um die Ecke.
Absolut.
Mit ungewöhnlicher Erzählweise und Plot.
Also das kann ich wirklich sagen, sowas habe ich noch nicht gelesen. Was hast du noch dabei? Genau, stimmt.
Ich habe auch ein ungewöhnliches Buch dabei von einem Autor, der kein Unbekannter ist, nämlich Percival Everett.
Oh toll.
Und ich vernahm vorhin, dass James, das ja viele gelesen und geliebt haben, nun als Taschenbuch frisch auf unserem Lesetisch liegt. Du bist ja großer Fan.
Oh ja, das bin ich.
Von James und ich bin nun großer Fan von Dr. No. Eine sehr skurrile, herrliche Geschichte. Es geht um Valakitu, das ist ein Mathematikprofessor und der beschäftigt sich mit nichts. Wirklich nichts. Und das lädt natürlich zu herrlichen Wortspielen ein, aber auch sehr interessanten Gedankengängen. Und er ist einfach der prädestinierte Fachmann für ein Vorhaben von einem schwarzen Milliardär. Der möchte nämlich gerne Bösewicht sein, ganz im Stil von Dr. No, bekannt aus James Bond. Und er hat gehört, dass in Fort Knox eine Kiste liegt mit nichts. Und wie hebt man denn sowas? Und da denkt er, Mensch, dieser renommierte Mathematikprofessor, der kann mir doch da weiterhelfen und heuert ihn an. Und das führt zu herrlichen Situationen, weil natürlich dann Menschen involviert sind zwischendurch, die dann vielleicht sagen, ja, wir möchten jetzt jemanden hier festnehmen. Um was geht es denn? Um nichts? Ach so, es geht um nichts. Ja, dann ist ja irgendwie alles klar. Aber ja, es geht eben um die Weltherrschaft. Wenn man nichts hat, kann man alles beherrschen. Und ja, also es ist einfach eine Tour de force und es hat mir riesen Spaß gemacht und ich muss jetzt auf jeden Fall alle anderen bisher erschienenen Bücher von Percival Everett lesen.
Oh toll. Und sag mal, ist das klamaukig?
Er kriegt immer die Kurve. Also immer, wenn man vielleicht denken würde, oh, jetzt rutscht es ab, dann kriegt er einfach immer die Kurve. Es ist wirklich ein fantastischer Humor. Es sind natürlich auch ein paar ernste Töne dabei, weil ich glaube, dass Percival Everett schon auch ein Anliegen hat. Also es geht nicht nur darum, jetzt eine lustige Geschichte zu erzählen, sondern auch noch, dass da noch mehr dahinter steckt. Und ganz am Anfang, als ich angefangen habe zu lesen, dachte ich, oh, das finde ich ja ganz fantastisch. Aber ich glaube, dass manch einer denken würde, jetzt wird hier 200 Seiten über nichts philosophiert. Ja. Also vielleicht, wenn Sie das am Anfang beim Lesen denken, dann kann ich versichern, dass sich das wieder ändert.
Oh ja, das ist nochmal ein guter Hinweis.
Es wird nicht nur geschwafelt, es geht auch wirklich sehr, sehr actionreich zu.
Also ich erkläre hiermit eine unbedingte Leseabsicht. Ich möchte sofort lesen.
Das gefällt mir. Ja, natürlich auch die englische Ausgabe.
Ganz genau, ja. Die würde ich mir dann auch nehmen. Mhm. Toll, danke.
Ja,
wow.
Sehr gerne.
Stichwort Englisch. Yeah. Ich habe ein Buch dabei, haben wir gerade nochmal nachgeschaut, Katja und ich, ist noch nicht auf Deutsch, nicht nur nicht erschienen, sondern nicht mal angekündigt. Also die Frage ist, ob es überhaupt jemals erscheint. Aber wir können es ja zum Glück auf Englisch lesen. Es heißt The Morning Necklace und geschrieben hat es Kate Foster, die auch schon zwei andere Bücher geschrieben hat, die es auch auf Englisch bisher nur gibt. Und es hat mich wirklich sehr mitgenommen, auf die allerbeste Art und Weise. Es ist ein historischer Roman. Das geht los im Jahr 1726 tatsächlich in Edinburgh. Oder als es losgeht, sind wir kurz vor der Stadt Edinburgh. Und auch hier ist die Prämisse erst einmal etwas ungewöhnlich, denn eine junge Frau erwacht und ist komplett orientierungslos, will sich bewegen, kann sich aber nicht wirklich bewegen und stößt immer sofort an Wände. Also sie scheint eingesperrt zu sein. Sie stemmt dann ihre Hände nach oben und dann bewegt sich zum Glück ein Deckel, nämlich eines Holzsarges.
Wie schrecklich.
Absolut. Maggie lag in einem Holzsarg. weil sie gehängt worden ist. Aber sie ist nicht gestorben. Sie tastet sich ab, um zu gucken, ob sie verletzt ist, und spürt dann an ihrem Hals eine ziemlich grobe Wunde, welches sich später zu einer Narbe wandeln wird. Und daher auch der Titel The Mourning Necklace, also Mourning von Trauer. Mhm. Ist also zeitlebens gezeichnet von diesem Strick. Sie geht dann in diese Taverne, da steht diese Kutsche direkt davor mit dem Holzsarg. In dieser Taverne befindet sich ihre Familie. Die kriegen natürlich jetzt alle einen Heidenschreck, als Maggie in ihrem Leichenhemd da reingetaumelt kommt. Und der Vater sagt sofort, so, wir bringen dich sofort wieder zum Gericht nach Edinburgh. Gesagt, getan. Und jetzt ist es so, dass Maggie vor den Richtern steht und auf Freiheit plädiert, weil es hieß ja Tod durch Erhängen. Sie wurde gehängt. Dass sie nicht gestorben ist, steht ja schon wieder auf dem anderen Blatt. Also sie ist der Meinung, man müsse sie jetzt auch wirklich freilassen. Mhm. Sie hat sozusagen ihre Schuldigkeit getan. Das hat alles gegeben. Genau. Und das ist der Moment, wo wir in die Geschichte eintauchen und zurückgehen. Und bis wir an den Zeitpunkt ankommen, wo sie dann eben gehängt wird. Und das ist super interessant. Also sie gehört zu einer Familie von Fischern. Der Vater ist auf See und fischt, und die Frauen nehmen eben die Fische aus und verkaufen diese auf dem Markt. Eines Tages verliebt Maggie sich in einen unglaublich gut aussehenden Fremden, der auch wirklich gut situiert scheint. Es wird schnell geheiratet, es wird in eine kleine, aber feine Wohnung gezogen. Und dann ist der Fremde auch schon weg. Und Maggie ist außer sich vor Trauer und Wut, dass er sie allein gelassen hat. Und sie sagt sich, ich möchte hier nicht an diesem Ort bleiben. Ich kann nicht wieder zurück nach Hause gehen, weil das ist eben das Schicksal von Frauen in der Zeit gewesen. Du konntest natürlich nicht einfach alleine bleiben. Du musstest dann wieder zurück zu deiner Familie. Mhm. Und die Familie hat dann in der Regel gesagt, wir nehmen dich aber nicht. Genau. Also versucht sie ihr Glück anders zu verfolgen und reist los. In einer Kutsche wird sie glücklicherweise mitgenommen und landet dann in einem Ort, wo sie in einer Gaststätte anfängt zu arbeiten. Sie hilft aus in der Gaststätte und da ist noch ein kleines Hotel mit angebunden. Da hilft sie aus und bis sie eines Tages leider feststellt, dass sie schwanger ist. Und das verheimlicht, weil wenn eben bekannt würde, dass sie schwanger ist, würde sie natürlich sofort rausgeschmissen werden, würde sie wieder mit nichts dastehen, aber zusätzlich noch ein Kind bei sich haben. Und so nimmt das Schicksal seinen Lauf. Ich werde jetzt nicht weiter erzählen. Ich kann nur sagen, dass wirklich noch einiges passieren wird in diesem Leben der jungen Maggie. Und was ich erst im Nachhinein erfahren habe, im Nachwort, dass es tatsächlich diese Figur gegeben hat, der Maggie Nelson. Und zwar ist es so eine Art Mythos, und sie soll tatsächlich auch immer noch in und um Edinburgh rumspuken als Half-Hanged Maggie. Und die Autorin hat sich einfach überlegt, wie dieses Leben von Half-Hanged Maggie ausgesehen haben könnte. Und so ist eben dieses Buch entstanden. Ich fand es von der ersten bis zur letzten Seite unglaublich spannend, unfassbar gut erzählt, das entwickelt wirklich so einen richtigen Drive, es hat fast so ein bisschen was von so einem Thriller, finde ich, aber dann ist natürlich auch wieder Familiengeschichte, Liebesgeschichte, eine unbedingte Ermächtigungsgeschichte, und ich kann nur eins sagen, sie geht ihren Weg und verteidigt den wirklich mit allen Mitteln, die ihr, es sind nicht gerade viele in der Zeit zur Verfügung stehen. Ein sehr, sehr faszinierendes Buch.
Und wie ist der Ton? Ist das auch amüsant oder...
Es ist tatsächlich zwischendurch auch amüsant, aber es ist tatsächlich in erster Linie wirklich im Prinzip ein knallharter Bericht einer jungen Frau in dieser Zeit. Ja. Mit allen Widrigkeiten, und es sind einfach so wahnsinnig viele, die ihr so in den Weg gelegt werden.
Schon allein, dass der Vater sagt, wir gehen jetzt wieder zum Gericht, anstatt zu
absolut.
Sagen, oh, wie toll, du hast überlebt.
Absolut, also eine Familie, die sich dann auch verantwortlich fühlt und sich kümmert und liebend, das ist einfach in der Zeit, natürlich hat es das auch gegeben, ist ganz klar, aber es wurden auf jeden Fall gerade Frauen eben auch schon mal verstoßen.
Ja.
Gerade wenn sie eben ohne Mann waren oder vielleicht sogar, oh großer Schreck, ein uneheliches Kind bekommen haben. Yeah. Also wirklich, wirklich furchtbar. Ich finde, das, und das macht dieses Buch auf allerbeste Weise. Es bringt uns etwas bei, ohne dass wir es merken.
Ja, fantastisch.
Wirklich wie, richtig toll.
Be the first to read it.
Be, ganz genau, Kashi. Ich meine Katja. Ups.
Weiter geht es mit einem Buch von meinem liebsten Nature Writer Robert McFarlane. Und das aktuelle Buch von ihm heißt Sind Flüsse Lebewesen?
Ich würde jetzt mal sagen, ja.
Es gibt ja da verschiedene Ansätze. Also so spirituell gesehen hat ein Fluss, wie man sich manchmal fragt, auch haben Bäume eine Seele. Sind sie, ja, würde man sie den, weil sie sind ja Teil der Natur, in ihnen lebt es, ja. Und auch die Frage, ist es vielleicht eine juristische Person? Wenn wir heute gucken, ein Unternehmen kann ja eine juristische ist ja eine juristische Person. Vor Gericht kann sie verklagt werden, kann klagen, sollte dieses Recht nicht auch eben Flüssen einberaumt werden? Denn großer Schaden wird ihnen zugefügt. Man denkt ja zum Beispiel nur an Fabriken, die ihre Abwasser einfach in Flüsse ableiten. Tonnen von Plastiktüten treiben im Meer und dergleichen mehr. So ein bisschen aus im Sinne von aus dem Augen, aus dem Sinn. Was wir nicht sehen, ist nicht da. Ein fürchterlicher Trugschluss. Das betrifft uns alle. Und dem geht der Autor ganz wunderschön auf den Grund. Ich finde, er hat eine unglaubliche Art zu schreiben. Er nimmt mich jedes Mal mit auf die Reise. Auf der ganzen Welt ist er unterwegs und gleichzeitig auch auf dem Land in der Nähe von Cambridge lebt er. Und er reist nach Indien, er reist nach Südamerika in den Urwald und auch nach Kanada und besucht dort eben zunächst unbekannte Menschen, die Freunde werden. Und begibt sich auf eine besondere Reise mit ihnen. Und die Frage oder die Antwort auf die Frage am Ende wird eigentlich immer ja sein. Und es ist ein Buch, was nachdenklich macht, was einen auch mal so ein bisschen verzweifeln lässt, dass man denkt, oh, kann man das Steuer noch rumreißen? Haben wir noch eine Chance alle miteinander? Und dann sieht man aber auch wieder, dass es immer wieder unglaublich viele Menschen gibt, die sich engagieren, die Hoffnung haben, die Mut haben. Und das ist wirklich ein sehr, sehr wichtiges, interessantes Buch. Und ja, mehr kann ich eigentlich dazu fast nicht sagen, außer unbedingt lesen und in sich hineinspüren und feststellen, dass wir alle ein Teil sind und nicht ganz oben auf sind. Und ja, also es gibt ja auch mittlerweile Beispiele, dass wirklich Flüsse auch vor Gericht schon vertreten worden sind und wirklich tolle Ergebnisse erzielt worden sind. Aber es muss einfach noch viel mehr geschehen. Es gibt zum Beispiel ein Beispiel aus Indien, da hatte die Umweltbehörde, die indische Umweltbehörde veranschlagt, dass jede Region ihr Gebiet kartografieren musste. Und teilweise haben dann die Behörden einfach die Flüsse nicht verzeichnet.
Nein.
Also die Flüsse sollten verzeichnet werden, damit Umweltschutzprogramme vorangebracht worden sind. Aber im Sinne von, was nicht da ist, kann ja auch nicht geschützt werden.
Unglaublich.
Oder das einfach ausradiert. Und ja, das ist sehr, sehr erschreckend. Aber wie gesagt, es gibt super viele wunderschöne Seiten in diesem Buch. Es ist nicht alles nur schrecklich.
Und hoffnungslos.
Genau. Und ich glaube, solange wir noch Hoffnung haben, gibt es immer noch Möglichkeiten.
Das hört sich in der Tat nach einem sehr, sehr wichtigen Buch an. Und auch, als wäre es wirklich sehr lebendig geschrieben.
Total, ja. Und er gibt eben auch Beispiele also hinter seinem Haus oder in seinem Wohnort, da gibt es auch so einen Fluss, bei dem man nicht ganz sicher ist, ist der jetzt noch so ein, ist er alive oder ist er nur am Rumdümpeln? Und dann wird Frühling und man denkt, ach, ja, also am Ende kann immer, also es kann wieder repariert werden, es kann wieder Leben zurückführen. Es ist ja nicht alles so, es ist tot und weg. Also es kann ja alles renaturiert werden, wenn wir das das nur wollen.
Ja, wir müssen es aber dann eben auch machen, ne?
Ja, total. Mhm.
Wunderschön. Wir bleiben auch direkt beim Fluss, denn mein drittes und unser letztes Buch,
das auch wunderschön aussieht.
In der Tat, und da geht es auch um einen Fluss, nämlich um den Rhein. Und es geht um eine englische Gesellschaft, die auf so einem Rheindampfer diesen Fluss entlang schippert. Das Ganze fängt an im Sommer 1851 und wir lernen Charlotte kennen. Ich schätze mal, sie ist so Anfang 40 mit ihrem Bruder, einem Pfarrer, dessen Frau und deren gemeinsamer Tochter. Die ist so 17. Und die haben sich auf die Reise gemacht von England aus, weil Charlottes Schwägerin bei schlechter Gesundheit ist. Und jetzt soll ihr die gute Rheinluft im Prinzip ein bisschen helfen. Und diese Rheinreise, die in Koblenz losgeht, ist eben nicht nur eine äußere Reise, sondern unbedingt auch eine innere Reise. Denn Charlotte ist alleinstehend, also ohne Partner, ohne Kind. Und in der Zeit, 1851, ist eine Frau, haben wir eben schon mal gehört, einfach eigentlich nichts wert und lebt eben seit Jahren bei ihrem Bruder und dessen Familie und hält aber auch seit Jahren die Spitzen ihrer Schwägerin aus und ist im Prinzip für ihre Nichte zuständig. Also sie ist auch so ein bisschen als Anstandsdame immer unterwegs. Und sie steht eines Tages auf diesem Dampfer und guckt so um sich. Und ihr Blick bleibt an einem anderen Passagier hängen. Und ihr Herz setzt ein paar Schläge aus, weil sie ganz kurz glaubt, es sei ein Mann, den sie vor sehr vielen Jahren einmal geliebt hat. Wobei sie sich dieses Wort eigentlich gar nicht eingesteht, dem sie sehr zugetan war. Und den aber ihr Bruder und ihre Schwägerin für allzu unpassend abgestempelt haben. Er ist es nicht. Er müsste viel älter sein als dieser Passagier, der sie an ihn erinnert. Aber diese ganz kurze, dieser Sicht, dieser Blickkontakt löst etwas in ihr aus. Bringt im Prinzip, wenn man jetzt bei diesem Wasserbeispiel bleiben möchte, ein stehendes Gewässer wieder zum Fließen. Mhm. Und es ist wunderschön erzählt, weil wir eben wirklich auch den Fluss runterschippern. Und dann wird in Köln halt gemacht. Und dann wird sich der Kölner Dom angeschaut. Und das ist ganz herrlich, wenn man eben selber auch schon mal da gewesen ist. Es wird wirklich unglaublich schön beschrieben. Das ist 1851, also ich fand das wahnsinnig interessant. Und wie sich eben Charlotte nach und nach verändert auf dieser Reise. Und wie sie eben auch Dinge sagt, die erst einmal ihre Verwandtschaft wirklich zum Schweigen bringen, weil die das gar nicht von ihr gewohnt sind. Und ihr Herz sich mehr und mehr öffnet. Das ist eine leise Geschichte, die aber wirklich ganz viel Kraft hat. Nicht zuletzt deswegen, weil 1851 ist auch die Zeit der Arbeiteraufstände in Deutschland. Und es gibt viele verfolgte Menschen, auch Menschen, die versuchen, auch auf dem Wasserweg zu entfliehen. Und das wird gar nicht explizit ausgesprochen, aber es wabert so im Hintergrund. Mhm. Das verleiht dieser Geschichte, finde ich, eine noch größere Tiefe, als die sie, finde ich, auch eh schon hat. Anne Schlie kannte ich nicht. Dieses Buch stand 1981 auf der Shortlist zum Booker Prize, aber hatte keine Chance gegen Schwergewichte wie Salman Rushdie und Jonathan Franzen. Ist eine Amerikanerin, die aber schon ganz, ganz lange in England gelebt hat, mittlerweile auch verstorben ist, 2023 meine ich. Ein leises, wunderschönes, tiefes und fließendes Buch.
Wie wunderschön du das gesagt hast.
Mit einem wunderschönen Cover.
Das ist fantastisch.
Auf Deutsch die Rheinreise, auf Englisch Rhine Journey.
Eine Perle.
Yes. Das war's, oder?
Ich glaube, wir hatten ein sehr vielfältiges Programm.
Finde ich auch.
Zeitreise mit Katze, lebende Flüsse, nichts.
Nichts, ganz genau.
Eine runde, runde Sache.
Ja, ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie uns hier. Ich hatte wirklich viel Spaß. Und wir können ja nochmal ankündigen, unser nächster wunderschöner Podcast findet statt
5. Oktober.
Ja, sehr gut, dass du es schon gesehen hast. Am 5. Oktober
hören wir uns wieder.
Bis dahin sind wir natürlich hier im Straßenbahnring mit Geschichten und warten auf euch. Genau. Einen schönen Tag noch.
Schönen September.
Tschüss.